Ja, schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2017. Ich hoffe, wir haben zwei ganz tolle Tage mit interessanten Vorträgen, vielen Anregungen. Und das Motto der Linux-Tage 2017 ist ja Barrieren einreißen. Und ich denke, dazu wird der Alexander Dahl uns heute ganz gut was passend zum Motto erzählen mit dem Vortrag zu freier Software beitragen. Bitte schön.
Ja, hallo. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Die Folien sind auf Englisch, es ist aber nicht allzu viel Text. Der Vortrag selbst ist auf Deutsch, also keine Panik. Ich hatte die letztes Jahr schon vorbereitet und wusste noch nicht so richtig, wann und wo ich den Vortrag mal einreiche. Deswegen habe ich die versorglich. Genau, worum geht's? Das Motto Barrieren einreißen. Ich bin selbst Mitglied in Magdeburg im Hackerspace, Netz 39, und wir haben viele junge Leute da. Und wir haben festgestellt, dass viele ein bisschen überfordert sind. Sie wissen zwar, okay, man kann zu freier Software beitragen, aber im Prinzip weiß niemand so richtig, wo er anfangen soll, was man alles machen kann. Und das war die ursprüngliche Motivation, diesen Vortrag vorzubereiten und mal zu erzählen, was kann ich alles machen und wie funktioniert das dann? Speziell jetzt für Leute, die zwar wissen, dass man irgendwas machen kann, aber noch nicht so recht, was alles und wie. Ja, ich werde kurz darauf eingehen, warum man überhaupt zu freier Software beitragen will. Und hinten raus werde ich ein klein bisschen was konzeptionell zu Git erzählen, weil man da schlicht nicht mehr dran vorbeikommt. Alle Free-Software-Projekte fangen entweder heutzutage mit Git an oder migrieren zu Git. Und gerade jetzt im Umgang mit GitHub gibt es da einige konzeptionelle Stolpersteine, die wir auch gerade in Magdeburg beim Freifunk gesehen haben. Da gehe ich dann drauf ein. So, kurz zu mir. Ich bin selber benutze ich freie Software, hauptsächlich Linux seit 2001. Habe 2003 angefangen, auch selber Beiträge zu leisten. Habe eigentlich Mechatronik studiert und arbeite jetzt aber als Softwareentwickler für Embedded-Systeme in Magdeburg. Bei Softwareprojekte, wo ich tatsächlich schon selber Patches eingereicht habe und diverse andere Dinge für gemacht habe, kurz mal aufgelistet, FreeFL. Da bin ich auch nachher am Stand, beziehungsweise in den nächsten beiden Tagen, wer da noch was wissen will, kann da runterkommen zum Stand von FreeFL. Ich habe für FreeFL ein paar Sachen bei Buildroot eingereicht. Arbeit viel mit PTX-Dist gemacht, libcgi und dann ein bisschen was für Freifunk. Und hier und da nochmal den einen oder anderen Patch bei Sachen, die damit zusammenhängen. Genau, also worum geht es eigentlich? Was wollen wir? Ich habe ja auch schon einige Leute gesehen mit Hoodies und Shirts von der Free Software Foundation Europe. Wir wollen kein Freibier, sondern wir wollen Freiheit im Sinne von Und ich habe hier nochmal kurz die vier Basisfreiheiten der freier Software aufgelistet, so wie sie auch die Free Software Foundation definiert. Das erste ist halt, dass man die Software einfach ausführen darf. Das zweite, dass man sie angucken darf, also auch in den Code reingucken kann und Änderungen machen kann. Selbst zunächst mal. Die nächste Freiheit ist, dass man die Software weitergeben kann an seinen Nachbarn, seine Freunde und die ganze Welt. Und ganz entscheidend auch, dass man die Änderungen, die man gemacht hat, beziehungsweise die geänderten Versionen, dass man auch die weitergeben kann, sodass im Prinzip die ganze Community profitiert. Das ist so das, was man im Prinzip den Leuten ja immer erzählt. Hier, wir haben freie Software, jeder kann da was für machen. Das ist alles, man kann in den Quellcode schauen, man kann Änderungen machen, aber wie bekommt man die denn jetzt an die Leute? Dazu gerne nochmal aufschlüsseln, was haben wir denn jetzt alles für Komponenten? Das ist eben nicht nur Quellcode. Natürlich, wenn wir von Software reden, haben wir Quellcode, Skripte oder auch Code, der kompiliert wird, das steht halt ganz oben, aber es gibt noch sehr viele andere Dinge, sehr viele andere Komponenten, die freie Software ausmachen, wo man auch tatsächlich Dinge zu beitragen kann. Und die sind unter Umständen erstmal gar nicht so offensichtlich. Das ist zunächst mal Dokumentation. Das ist das, was man als Einsteiger natürlich relativ schnell auch bemerkt, ist Dokumentation da oder nicht? Habe ich die leicht gefunden? Ist die gut? Oder hilft die mir halt überhaupt nicht weiter? Jetzt speziell bei FreeFL und Iceware haben wir zum Beispiel darauf geachtet, dass die Dokumentation sehr ausführlich ist, sodass eben auch Einsteiger damit klarkommen. Bei Buildroot fand ich die Dokumentation sehr gut. Es gibt sehr viele Projekte, die wenig bis gar keine Dokumentation haben. Das ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall auch als Einsteiger was zu beitragen kann. Man kann neue Dokumentation schreiben, man kann die bestehende Dokumentation verbessern, was weiß ich, Rechtschreibfehler korrigieren oder Absätze umformulieren, damit sie verständlicher werden oder die Formatierung anpassen, damit es besser aussieht, was weiß ich. Dokumentation ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man aktiv werden kann. Das nächste, was ich hier aufgelistet habe, ist Artwork im weitesten Sinne. Darunter fallen so Sachen wie Themes für grafische Software, also Hintergrundbilder oder irgendwelche Designsachen, die man gar nicht programmieren muss, was so in größeren Projekten wie beispielsweise KDE oder Genome oder so, auch, wo viele Leute dann mitarbeiten, die auch tatsächlich gar keine einzelne Zeile Code schreiben, sondern die sich im Prinzip nur um das Aussehen der Software kümmern und da einfach Verbesserungen beitragen. Der nächste Punkt, wo man Dinge hilfreich sein kann, sozusagen für die Projekte, ist die Community im weitesten Sinne. Darunter fallen im Prinzip nicht nur so Veranstaltungen wie hier, wo man sich trifft und sich austauscht und im persönlichen Kontakt Leuten hilft, sondern darunter fällt auch alles, was in irgendeiner Form Support ist. Wenn ich in einem Forum zu der Software Fragen beantworte, wenn ich die Mailinglisten mitlese und da versuche, den anderen Leuten zu helfen, sind das auch alles Beiträge für die freie Software. Wenn ich in größeren Projekten so Art Management mache, um halt die unterschiedlichen Arbeitsgruppen da zusammenzubringen, dann ist das auch ein Beitrag bei Software, der sich natürlich jetzt nicht direkt in Codezeilen messen lässt, aber der auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Wir haben im Iceware-Projekt Leute gehabt, die haben monatelang in der Newsgroup einfach nur Support gemacht. Das heißt, wenn Leute angekommen sind und Fragen hatten, haben sie versucht, diese Fragen so gut es geht zu beantworten, die Leute in die richtige Richtung zu lenken und die Details rauszukriegen, die wichtig sind, um die Fehler dann letztendlich abzustellen und zu lösen. Und das ist eigentlich ein guter Einstieg für solche Projekte. Und wir haben auch tatsächlich bei Iceware dann einige von den Leuten, die jetzt Teammitglieder sind, die haben zu Anfang genauso angefangen, dass sie einfach bloß in der Community halt aktiv waren und einfach mitgelesen haben, Fragen beantwortet haben. Was kann man noch machen? Ich habe hier noch Tests aufgelistet. Das sind zwei verschiedene Sachen. Einerseits sind das viele Softwareprojekte, Infrastruktur für automatisierte Tests. Es geht dann schon wieder mehr in Richtung Source Code und Programmieren. Da müssen im Prinzip ja Tests geschrieben werden, die entsprechende Testumgebung muss aufgesetzt werden und da kann man eine ganze Menge machen, aber auch einfach Leute, die die Software nehmen, ausprobieren, versuchen für ihre Zwecke einzusetzen und dann Feedback geben und sagen, hier, ich habe die neue Beta-Version getestet und mir ist das und das aufgefallen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für die Projekte. Es gibt Free-Software-Projekte, die haben eigene Testteams, die wirklich nur Vorabversionen testen und entsprechend dann Rückmeldungen geben, was da noch klemmt oder was gut ist und so weiter. Und das Letzte, was ich hier aufgelistet habe, wo man sich auch einbringen kann, ist Infrastruktur. Viele Projekte brauchen Server, wo dann eben die Mailingliste läuft, wo der Source Code gehostet wird, eine Webseite, wo man die Software runterladen kann und so weiter und so fort. Da kann man sich auch einbringen, ohne dass man jetzt direkt das Code abliefern müsste. sind also sozusagen ganz viele Baustellen, wo man halt Dinge machen kann. Warum will ich denn überhaupt was beitragen? Ich habe mir mal ein paar mögliche Motivationen aufgeführt. Ich kann natürlich neue Dinge hinzufügen zu der Software. Also ich habe irgendwie ein bestehendes Projekt, das kann schon ganz, ganz viel. Ich vermisse jetzt aber ein spezifisches Feature. Kann ich mir den Source Code nehmen, programmiere das Feature dazu und dann versuche ich das einzureichen und in dieses Projekt. Ich kann natürlich Fehler finden und die auch beheben, das ist ganz klar. Allgemein irgendwie versuchen, die Software zu verbessern. Vielen Leuten macht es auch Spaß, daran zu arbeiten. Das ist auch eine wichtige Motivation. Was man ganz oft liest, ist, dass Leute, die freie Software schon jahrelang einsetzen, auch mal irgendwie was zurückgeben wollen oder sich irgendwie erkenntlich zeigen wollen und deswegen im Prinzip die Arbeit einsteigen. Ganz interessant mittlerweile ist auch Nachhaltigkeit. Freie Software ermöglicht uns, alte Geräte weiterzuverwenden, für die kommerzielle Hersteller keinen Support mehr anbieten. Speziell bei Linux ist es so, dass man auch wirklich alte Hardware noch benutzen kann, die man sonst gar nicht benutzen könnte. Dieses Notebook, was diese Folien an die Wand wirft, beispielsweise, hat es heutzutage keine Chance mehr, läuft unter Linux wunderbar. Auch sehr interessant noch, man kann sehr, sehr viel dazu lernen. Einerseits über die Technologie selbst, aber auch über die ganze Projektorganisation, wie so die ganzen anderen Leute, die damit zu tun haben, ticken. Und es ist sehr, sehr viel Potenzial, um neue Dinge zu lernen. Und ganz am Ende, Business ist auch noch so eine Motivation. Viele Firmen benutzen mittlerweile freie Software in ihren Produkten. Da wäre es gut, wenn sie halt die Änderungen, die sie machen, eben zurück in die Projekte bekommen. Wir haben am Ende alle was von, die Firmen müssen ihre eigenen Änderungen selber immer wieder mittracken, sondern das wird dann eben upstream von den Projekten mitgemacht und die Community hat natürlich auch was davon, weil die Software halt verbessert wurde. Genau, da habe ich auch noch meine eigene Folie dazu. Warum wollen wir denn eigentlich die Änderungen, die wir jetzt gemacht haben, in die Projekte zurückbringen? Hatte ich eben schon gesagt, es können einfach mehr Leute dann benutzen. Man bekommt in Anführungsstrichen kostenlos nochmal einen Review von den Sachen, die man gemacht hat. Bei einigen Projekten ist das so, dass man an diesem Review auch überhaupt gar nicht dran vorbeikommt und da durch mehrere Iterationen laufen muss, bis man seine eigene Änderung überhaupt reingebracht hat. Aber wenn es dann upstream ist, selbst weniger Arbeit. Wir haben das jetzt beispielsweise bei V4L gesehen, im Hintergrund Buildroot als Bildsystem benutzen. Wir haben ein paar von den Paketen, die vorher nicht in Buildroot drin waren, die wir aber in V4L schon hatten, jetzt nach upstream nach Buildroot gebracht und müssen die sozusagen nicht mehr selber pflegen, sondern das wird halt jetzt im Prinzip von der Buildroot-Community gemacht, beziehungsweise wenn wir es selber updaten wollen, dann machen wir es halt upstream in Buildroot. Ging es dann selber in V4L rein und die anderen Bildschirme haben auch was davon. Was man auch nicht will, ist, dass sich das alles irgendwie weiter aufsplittert und dass Arbeit doppelt gemacht wird. Jetzt, wenn alle, die irgendwie mal eine kleine Änderung gemacht haben oder einen Bugfix oder dies und das, nicht versuchen, diese Änderung wieder zurück in das eigentliche Projekt zu bringen, dann verteilen sich diese ganzen Bugfixes natürlich und man bekommt gar nicht alle mit. Fragmentierung sozusagen zu verhindern, sollte man auch versuchen, Projekte zurückzubringen. Und eben einfach, wenn man seinen eigenen Beitrag leisten will, für die Community. So, jetzt wird es ein bisschen konkreter, also wie funktioniert das dann genau? I want to help. Das hier ist ein Beispiel-E-Mail von der Mailingliste von JSON-C, eine C-Library für JSON, vom letzten Jahr direkt aus meinem Webmailer kopiert. Und der Maintainer hatte halt angesagt, ja, hier, ich arbeite hier an dem nächsten Release, aber ich habe nicht so viel Zeit. Wenn ihr helfen wollt, dann Freiwillige sind hier immer gern gesehen. Und dann kam als Antwort: Yeah, I'm a volunteer for improving a lot JSON C. I have full ideas and good knowledge. Also jemand, der offenbar nicht Muttersprachler in Englisch ist, aber Bock hat, an dem Projekt was zu machen. Und das hat er dann da reingeschrieben. Und naja, mal gucken, was man so machen kann. Also was man machen kann, hatte ich ja alles schon erwähnt. Das ist hier nochmal ganz kurz aufgeführt. Das ist im Grunde das, was vorhin auf der Folie auch schon stand. Allerdings ist natürlich, wie ich es mache, ganz stark davon abhängig, was ich mache. Wenn ich zu dem Quellcode beitragen will, funktioniert das natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt irgendwie in der Community Support machen will, wenn ich Dokumentationen ändern will oder was weiß ich, beispielsweise Übersetzungen einpflegen. Das ist ganz anders, als wenn ich die Infrastruktur betreiben will. Das heißt, da muss man halt genau gucken, in welchem Teil will ich mich jetzt einbringen und dann auch dementsprechend Vorgaben von dem Projekt akzeptieren. Ja, es ist halt davon ein bisschen abhängig. Es ist auch sehr stark davon abhängig, für welches Projekt bzw. welche Community man jetzt was machen will. Ich habe so nicht viel, aber so für ein gutes Dutzend Projekte, mit denen bin ich in Kontakt gekommen. Die Projekte funktionieren im Detail unterschiedlich. Also die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird, ist zwar ähnlich, aber nicht überall gleich. Die Infrastruktur ist zum Teil anders. Die einen verwenden dieses Versionsverwaltungssystem, die anderen das. Die einen kommunizieren hauptsächlich in einem Forum, die nächsten benutzen eine Mailingliste. Bei den nächsten wird ganz viel im IRC-Chat gemacht, die anderen haben gar keinen Chat. Also da muss man ein bisschen gucken. Das ist sehr von dem Projekt abhängig, wo man jetzt was machen will. Die meisten Projekte haben Infos online, wie es funktioniert, wenn man jetzt tatsächlich als Entwickler da irgendwas machen will. Da steht dann, schreib es erstmal auf die Mailingliste oder mach einen Eintrag im Bug-Tracker oder reich hier einen Patch ein oder so. Es ist halt also auf jeden Fall günstig, sich in den, auf der Internetseite von dem jeweiligen Projekt erstmal umzugucken oder am besten, wenn man nicht genau weiß, auch einfach mal im Chat oder auf der Mailingliste zu fragen, hier wollt ihr das denn am besten haben. Und es hängt natürlich auch davon ab, was man jetzt selbst für Vorstellungen hat, was man kann und was man gerne machen möchte. Davon ist es natürlich auch abhängig, wie man es macht. Hatte ich eben schon angedeutet, der erste Schritt ist eigentlich, wenn man halt noch nicht genau weiß, wie das in dem Projekt läuft. Man stellt erstmal Fragen, beziehungsweise man kann dann auch relativ schnell selbst Fragen beantworten. Und dafür gibt es sehr viele verschiedene Kanäle. Hatte schon ein paar genannt. Sehr verbreitet und die werden auch nicht weggehen, Mailinglisten. Speziell bei großen Projekten wie im Linux-Kernel oder so. Da gibt es immer mal Leute, die meinen, ja, Mailinglisten, die sind so letztes Jahrtausend, warum benutzt ihr da nicht Slack oder sowas? Und dann kommen die Kernel-Entwickler und sagen, eskaliert einfach nicht. Also Mailinglisten, werden, auf die trifft man immer wieder. Es gibt Projekte, da wird auch in Foren kommuniziert. Am Rande habe ich das von Ubuntu mitbekommen, da läuft gerade so die Nutzer untereinander, die sich austauschen und sich Fragen beantworten, kommunizieren viel in Foren. Chat ist auch recht verbreitet. Nicht jedes Projekt hat irgendwie einen IRC-Channel, aber viele. Einige wenige haben auch einen XMPP-Multi-User-Chat. Das eignet sich auf jeden Fall dafür, wenn man wirklich mal so kurz unverbindliche Fragen stellen will und die auch jetzt nicht unbedingt für alle Ewigkeit in irgendeinem Mailinglistenarchiv verewigt sein sollen. Stack Overflow ist eigentlich auch eine Variante mit den verschiedenen Ausprägungen. Da tummeln sich auch ganz viele Leute, da kann man auch fragen. Es ist jetzt nicht so, dass die Communities das so als primäre Kommunikationsplattform benutzen, aber es funktioniert auch. Einige Projekte sind ganz gut auf so Social-Media-Kanälen vertreten, so wie Twitter und Facebook. Da kann man auch irgendwie mal die eine oder andere kleinere Frage stellen. Ist jetzt nicht dafür geeignet, unbedingt Patches auszutauschen oder längere Diskussionen zu machen. aber irgendwie mal fragen, wann das neue Release rauskommt oder kann man da auch machen oder zumindest auch nachverfolgen, was so passiert. Und es gibt tatsächlich auch noch Projekte, die ganz stark im Usenet kommunizieren. Da wurde ich, als ich den Vortrag letztes Jahr im letzten 39 in Magdeburg gehalten habe, von jungen Leuten gefragt, was ist denn das Usenet? Ja, es ist alt, es funktioniert für den Nutzer so ähnlich wie E-Mail. Und ja, kann ja jeder selber nochmal nachgucken. Aber es gibt tatsächlich Projekte, die noch hauptsächlich im Usenet kommunizieren, auch wenn man das nicht glauben möchte. Ich nenne keine Namen. Ja, wenn man jetzt tatsächlich in die Interaktion tritt mit den Leuten, wo man jetzt halt für die Software irgendwas machen will, das Wichtigste ist, dass man sich vorher wirklich mal versucht, zumindest ein bisschen vertraut zu machen damit, wie die Leute jetzt in diesem Projekt kommunizieren. Manchmal haben sie ganz konkret Regeln festgeschrieben, wie sie sich das vorstellen. Das nennt sich dann in moderneren Projekten Code of Conduct. Im Linux-Kernel heißt es Code of Conflict. Aber der Linux-Kernel ist da ein bisschen speziell. Es gibt da natürlich in jedem Projekt irgendwie nicht niedergeschriebene Regeln, die man erst so im Laufe der Zeit mitbekommt. Es wird mit Sicherheit passieren, dass man da in das eine oder andere Fettnäpfchen tritt. In der Regel sind die Leute einem da aber nicht böse, wenn man sich tatsächlich den Anschein macht, dass man sich versucht, an ihre Gepflogenheiten anzupassen. Ganz wichtig, ja, ganz gut wäre es immer, wenn man so ein bisschen versucht, den richtigen Kommunikationskanal auszuwählen. Ich habe ja eben schon ein paar genannt. Wie gesagt, für so unverbindlichere Anfragen eignet sich Chat ganz gut. Wenn man jetzt schon irgendwie eine längere Beschreibung hat für einen Bug und viel nachgeforscht hat und da viel zu schreiben kann, ist Mail ganz gut geeignet. So ein bisschen gucken, braucht man die Info jetzt sofort oder reicht es, wenn mir übermorgen einer antwortet? Muss man sich den richtigen Kommunikationskanal dann aussuchen. Ja, was immer gut ankommt, ist höflich zu bleiben und freundlich zu bleiben und vor allem auch ein bisschen geduldig zu bleiben. Man kann nicht erwarten, dass man jetzt innerhalb von einer Stunde seine Antwort hat, gerade bei Projekten, die jetzt über den ganzen Planeten verteilt sind. Kann es sein, dass derjenige, der die Antwort weiß, gerade schläft und erst in 8 Stunden aufsteht. Da muss man halt auch mal ein bisschen geduldig sein. Für Mail gegebenenfalls nochmal gucken, es gibt so Gepflogenheiten, wie man E-Mails zitiert und wie man seinen E-Mail-Client einrichtet, um den anderen möglichst wenig auf die Nerven zu gehen. Das findet man aber auch alles im Internet niedergeschrieben. Ja, das bietet viel Konfliktpotenzial. Gerade die Kommunikation, wenn man jetzt sich nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, eskaliert auch häufig mal. Ja, sagen wir mal, für die Software ist es vorteilhaft, wenn man da ein eher dickeres Fell hat. Aber man kann auch per E-Mail höflich und freundlich kommunizieren, das geht tatsächlich. Ja, eine andere Variante, wie man eben auch beitragen kann, was auch gern gesehen ist bei Projekten, die das nutzen, ist den Bug-Tracker zu nutzen von Projekten. Das ist sozusagen die Stelle, wo man Tickets anlegen kann. Ich habe jetzt einen Bug gefunden, ich habe hier mal ein paar aufgelistet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler in der Software gefunden habe, dann kann ich natürlich ins IRC gehen und sagen, hier, die Software macht unter den und den Umständen das und das. Aber da verpufft es dann in der Regel. Die Bugtracker oder die Ticketsysteme sind halt dazu gedacht, wirklich genau diese Informationen aufzunehmen. Da wird dann eine Ticketnummer vergeben und auf die kann man sich dann halt auch in der weiteren Kommunikation beziehen. Da schreibt man die Details rein. Mit welcher Version ist das aufgetreten? Wie genau sind die Fehlermeldungen? Und da können dann eben auch die Entwickler am Ende den Status auf, ja, haben wir jetzt behoben, in der und der Version setzen. Gerade wenn man jetzt irgendwie tatsächlich Bugs findet, manche Projekte nutzen das auch für Feature-Requests, da kann man auf jeden Fall da mal in diesem Bug-Tracker vorbeigucken, vielleicht auch einfach erstmal gucken, was sind da schon für Einträge, sich damit ein bisschen vertraut machen. Es gibt Projekte, die es gar nicht benutzen, es gibt Projekte, die haben einen Bug-Tracker und ignorieren ihn. Und, ja, und es gibt Projekte, da kann keine einzige Änderung am Code gemacht werden, ohne dass es nicht dazu ein passendes Ticket im Bug-Tracker gibt, weil da irgendwelche Hooks im Versionsverwaltungssystem implementiert sind und wenn die keine Referenz auf eine Ticketnummer finden, dann lehnen die mit ab. Alles schon gesehen. Ja. Wie mache ich das, wenn ich tatsächlich einen Bug eintragen will? Erstmal sollte ich sicherstellen, dass es tatsächlich wirklich ein Fehler in der Software ist und kein Problem zwischen dem Stuhl und der Tastatur. Dann eine ausführliche Beschreibung ist immer hilfreich. Es sollte auf jeden Fall reproduzierbar sein, das heißt, man sollte halt die Bedingungen zuverlässig herstellen können, unter denen dieser Fehler auftritt. Und wenn man ganz super gut ist, dann fängt man gleich noch eine Änderung an, mit der sich dann beheben lässt. Also die meisten Bug-Tracking-Systeme haben die Möglichkeit, Anhänge anzuhängen. Wie sieht so ein Patch aus? Hier haben wir mal ein Beispiel. Im Prinzip ist das spezielles Dateiformat, wo halt drin steht, die und die Zeile aus dem Quellcode soll raus und dafür soll die und die Zeile rein. Das sieht man hier im unteren Bereich. In der einen Zeile haben wir ein Minus davor. Die Zeile aus dem Quellcode soll raus und in der Zeile drunter ist ein Plus davor. In der Zeile soll es ersetzt werden. Das hier ist jetzt im Prinzip eine E-Mail, sieht man ganz oben die E-Mail-Header, von wem es kommt und was geschrieben wurde und Treffzeile. Und der Rest ist im Prinzip das Dateiformat von so einem Patch. Und dazwischen noch eine kleine Beschreibung. Ganz konkret, war das hier ein Patch, der Bug in OpenWrt gefixt hat. Das haben wir letztes Jahr im Rahmen von Freifunk gefunden. Und der wurde tatsächlich auch angenommen. Hier sieht man im oberen Bereich, ist halt relativ gut beschrieben, was hier tatsächlich passiert, also bei welchen Umständen das auftritt und was das Problem ist. Und da gab es dann dementsprechend einen sogenannten Pull-Request, komme ich gleich nochmal dazu, was das ist. Und der wurde auch angenommen, das wurde in OpenWrt bzw. in Freifunk integriert. So, dann Git. Ich hatte es schon ganz am Anfang angedeutet, dass ich darüber kurz sprechen möchte. Der Grund dafür ist, wenn man tatsächlich jetzt Änderungen am Quellcode machen möchte, kommt man an Git nicht vorbei. So grob geschätzt, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, über 90% aller Free-Software-Projekte benutzen mittlerweile Git und die entsprechenden Maintainer erwarten es auch, dass man Git benutzt, um seine Änderungen einzubringen. Die meisten Projekte fangen heutzutage mit Git an. Viele benutzen gleich GitHub und viele alte Projekte haben mittlerweile ihre Versionsverwaltung auf Git umgestellt und man kommt schlicht nicht mehr dran vorbei. Es hat viele Vorteile, es ist aber auch, die Einstiegshürde ist relativ hoch. Ich sehe das in der Firma, wo wir irgendwie versuchen seit Jahren auf Git zu migrieren und die Nutzer haben Probleme damit, aber man kriegt es eigentlich hin. Warum will man vielleicht nicht Git benutzen? Da möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Findet man alles im Netz, viele Rants und viele Auflistungen, warum Git kacke ist. Aber in der Praxis, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe jetzt einen Bug in der JSON-C-Library gefunden und ich möchte, dass der behoben wird, dann muss ich schlicht Git benutzen, weil ich sonst diese Änderungen nicht in dieses Projekt zurückbekomme. Und das heißt, man muss sich Prinzip über kurz oder lang, wenn man ernsthaft für freie Software was machen will, mit Git auseinandersetzen. Genau. Es gibt eine ganze Menge Hilfe für Git. Es gibt Bücher, es gibt Tutorials, es gibt Workshops. Die Hackerspaces in eurer Umgebung bieten unter Umständen solche Sachen an. Ganz viel Material online. Da kann man sich das Passende raussuchen. Das Wichtigste ist aber, auch das sehen wir jeden Tag eigentlich im Büro, wenn man es nicht benutzt, dann lernt man es auch nicht. So, man muss es halt tatsächlich aktiv machen. So, wie funktioniert das ungefähr? Wir haben jetzt hier mal oben links, ich habe rechts die gebräuchlichsten Git-Kommandos aufgelistet. Das wird man auch alles in der Dokumentation finden. Konzeptionell ist es so, dass man verteiltes Versionsverwaltungssystem hat, verschiedene Repositories und ich erzeuge mir zum Arbeiten an dem Projekt im Prinzip einen Klon von dem gesamten Softwarebestand von dem Projekt, an dem ich arbeiten will. So oben links in blau das Repository vom Projekt, unten in lila mein lokaler Klon, an den kann ich dann arbeiten. Und rechts nochmal ganz kurz die Git-Befehle auf. Wie mache ich das jetzt, wenn ich tatsächlich Patches, wir haben ja vorhin einen Patch gesehen, einreichen will? Ich klone mir das Repository von denen, ich arbeite daran, ich mache mir einen lokalen Branch auf, ich arbeite daran, ich committe, und dann hat Git Befehle, um diese Patches zu erzeugen. Einmal Git Format Patch, dann gibt es auch Befehle, um diese Patches rauszuschicken. Viele Projekte arbeiten tatsächlich so, dass die Patches per E-Mail an Mailinglisten geschickt werden. Git kann direkt diese Patches, den Befehl git send E-Mail, an eine Mailingliste schicken, und die Projekte upstream, die Maintainer holen sich das dann im Prinzip aus ihrem Mailpostfach raus. Git kann es im Prinzip direkt aus dem Mailpostfach in das Repository wieder importieren. Und die andere Variante, wenn man halt nicht Patches per E-Mail verschicken möchte, sind sogenannte Pull-Requests. Das heißt, man hat nochmal online eine Kopie von seinem Repository. Das kann entweder der eigene Git-Server sein oder beispielsweise auch GitHub. Dann synchronisiert man seine Änderungen mit diesem Server und dann sagt man dem Upstream-Projekt hier, online, da und da findest du meine Änderung, zieh dir das mal bitte rein. Das ist dann ein sogenannter Pull-Request. Da gibt es im Prinzip nochmal so zwei Ausprägungen. Das eine ist tatsächlich, so wie ich es eben gesagt habe, man schreibt eine Mail und sagt, da und da liegt das. Guck dir das mal, zieh dir das bitte ran und guck dir das mal an. Die andere Variante ist so, wie GitHub das so implementiert hat. Man hat eine Web-Oberfläche, da kann man auf Pull-Request klicken und der andere bekommt dann irgendwie eine Nachricht und kann sich das dann angucken. Was bedeutet das? Habe ich gerade schon erklärt. Hier, ich habe ein paar Änderungen gemacht, ich habe die da und da online hingetan. Zieh die mal bitte und dann, wenn es gut ist, integriere die mal bitte im Projekt. Was dann üblicherweise passiert ist, der Maintainer von dem Projekt oder irgendein Freiwilliger guckt sich das an. Da gibt es auch Tools, die einem da helfen. Es gibt auch, hier nochmal einen kurzen Link reingesetzt, es gibt dann auch Empfehlungen, wie man als Maintainer von einem Softwareprojekt solche Einreichungen handhabt. Aber darum geht es jetzt in diesem Talk ja nicht, weil wir ja selber was einreichen wollen. Die andere Seite, wenn man selbst Maintainer ist, das ist noch kompliziert genug, aber darum geht es jetzt hier. GitHub. GitHub ist in erster Linie erstmal eine Plattform, wo Git-Repositories gehostet werden. Das heißt, es ist im Prinzip ein Server, da kann man Git-Repositories, also den Quellcode-Bestand, sein Versionsverwaltungssystem im Internet hosten lassen. GitHub baut aber eine ganze Menge zusätzliche Features noch drumherum, um einfach ein Softwareprojekt zu betreiben. Da ist dann ein Ticketsystem dabei, da ist ein Wiki dabei. Man macht es dem Nutzer sehr leicht, Repositories zu klonen und beziehungsweise bei GitHub heißt das Fork. Man kann Pull-Requests stellen, man kann online in der Web-Oberfläche Branches mergen, man kann einzelne Codezeilen in Patches kommentieren, man hat Statistik dabei, man hat irgendwie noch Download-Sachen dabei, wenn man jetzt einen Release gemacht hat, das ist ja dann auch an die Tarballs kommen und so weiter. Man kann externe Services integrieren, man kann seine Website von GitHub posten lassen, ganz, ganz, ganz viel Zeug um Git nochmal drumherum. Und nochmal extra Services, wenn man es noch extra bezahlt. Letztlich ist der Workflow mit GitHub dadurch ein bisschen kompliziert. komplizierter, als wenn man jetzt seine Patches nur per E-Mail einreicht. Wir haben plötzlich nicht mehr nur zwei Repositories, die wir vorher auch schon hatten, sondern wir haben hier oben rechts nochmal ein drittes Repository, was jetzt sozusagen bei GitHub liegt. Und ich mache, das erste, was ich mache, ist jetzt im Prinzip einen Fork von dem eigentlichen Projekt. Dadurch wird ein neues Projekt bei GitHub erzeugt, unterhalb von meinem Nutzer-Account, oben rechts my fork. Und den klone ich mir dann sozusagen auf meinen Rechner, darauf arbeite ich, dann pushe ich meine Änderungen wieder in meinen Fork. Dann stelle ich den Pull-Request und der Maintainer zieht sich die Änderungen nicht von meinem Rechner, sondern aus meinem Repository bei GitHub. Das heißt, wir haben jetzt hier schon drei Repositories im Spiel. Das ist eine Sache, dadurch, dass GitHub in seiner Webseite viel von diesem konzeptionellen Zeug eigentlich ein bisschen verbirgt, ist es ein Punkt, wo wir jetzt im Rahmen von Freifunk beispielsweise in Magdeburg gesehen haben, dass viele Nutzer darüber stolpern, gar nicht verstanden haben, wie viele Repositories sind jetzt eigentlich im Spiel, was pushe ich wohin, wo muss ich klicken, wo fließen die Daten im Prinzip lang. Deswegen habe ich das hier nochmal versucht, ganz kurz zu illustrieren, wie es eigentlich passiert. Und im Grunde ist dieser Workflow der gleiche. Wenn ich jetzt statt GitHub einen eigenen Git-Server online habe, mache ich es im Grunde ähnlich. Synchronisiere meine eigene Arbeit zunächst erstmal nur mit meinem eigenen Git-Server und wenn ich das, die Änderung dann in das Projekt bringen will, dann sage ich, hier, da liegt das, da kannst du es dir ziehen. Nehme ich halt im Pull-Request. Patch Improvement, das wird auf jeden Fall passieren, wenn man Sachen einreicht. Man sollte es schon im ersten Versuch versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen, wird in der Regel gerade als Einsteiger nicht klappen. Man wird von den Projekten upstream gebeten werden, Änderungen an diesen Patches zu machen und sie dann nochmal einzureichen. Muss man ein bisschen hartnäckig bleiben. Gerade bei komplizierteren Änderungen kann es sein, dass man irgendwie erst die sechste oder siebte Iteration von seinen Patches dann irgendwie letztlich angenommen bekommt. Darf man sich nicht irgendwie abschrecken lassen. In der Regel ist es so, dass die Upstream-Maintainer da einfach bloß daher sind, dass die Änderungen sozusagen auch gut zu ihrem Projekt passen und auch sauber integriert werden können. Das da oben waren im Prinzip nur noch mal allgemeine Hinweise für Message. Gehe ich jetzt mal drüber. Man macht dann eine zweite Revision von dem Patch oder auch eine dritte und vierte. Wie man das machen kann, von Bildschut ganz gut beschrieben, da war ich einigermaßen angetan. Das Beispiel für gute Dinge. Ja, was mache ich, wenn ich kein Git benutze? Ja, es gibt auch noch Tools, die Patches erzeugen, die nicht Git sind. Wurde früher viel benutzt, wird immer weiter, geht immer mehr zurück. Es gibt auch noch andere Versionsverwaltungssysteme, Subversion, Mercurial, sieht man eigentlich kaum noch. Man kann auch alle die Dinge, die ich vorhin genannt habe, die nicht mit dem Versionsverwaltungssystem zu tun haben, machen. Das ist noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt an Git vorbei will. Und eben genau die Kategorien, wo man sowieso das Versionsverwaltungssystem nicht benutzt, da kann man sich dann halt eben auch einbringen. Ja, was noch kurz, was passierte denn tatsächlich dann? Ich hatte ja vorhin eine kurze Mail von der JSONC-Mailingliste und die Antwort auf, ja, hier, ich möchte helfen. Die Antwort vom Maintainer, ja, toll. Wenn du Änderungen hast, wo du meinst, die könnten hier das Projekt verbessern, dann schreib doch einfach mal in die E-Mail-Liste mit einer vernünftigen Betreffzeile. Wenn du tatsächlich Änderungen am Code hast, Pull-Requests sind gern gesehen und speziell gern gesehen, wenn sie vernünftige Test-Cases enthalten und vernünftige Beschreibungen, warum diese Änderungen nötig sind und darüber hinaus noch die Dokumentation passend ergänzen. Naja, was passiert ist, ist dann Folgendes. Die nächste Antwort war, ja, hier, ich habe da schon mal was vorbereitet. riesenlange Liste, was er alles gemacht hat, mit einem Link auf ein Git-Repository, mit einem Riesenhaufen Änderungen und danach ist nichts mehr passiert. Das ist eigentlich so, wie man es nicht macht. Und es ist tatsächlich so, dass diese Änderungen auch nie integriert wurden. Und im Prinzip, was falsch gelaufen ist, ist im Grunde nur die Kommunikation zwischen dem, der versucht hat, was einzureichen, und dem Maintainer. Das ist das, was ich eben meinte. Man muss da im Prinzip, wenn man die Änderungen reinbekommen will, das wirklich in leicht verdaulichen Häppchen eigentlich den Projekten auf dem Silbertablett servieren. Und dann ist die Chance sehr viel größer, dass es angenommen wird. Und wenn man da unsicher ist, nochmal nachfragen und die Kommunikation nicht. Die versuchen sich ein bisschen an die Projekte anzupassen und es auf die Art und Weise zu machen, wie sie es gerne haben wollen. Das erhöht die Chancen sehr, sehr stark, dass die Änderungen auch angenommen werden. Ja, damit bin ich am Ende. Das sind noch die Sätze zu den Bildern, die ich verwendet habe. Meine Kontaktdaten, die werden bald online sein auf meinem Bitbucket-Account. Dafür bin ich tatsächlich noch mit Curl. Ansonsten bin ich unten am Stand von FreeFL und Icefair. Und wir haben noch 6 Minuten für Fragen.
Dann eröffne ich.
Okay.
Gut.
Auf der Folie mit den 3 GitHub-Repos und dem Workflow hast du einen Fall nicht erklärt, nämlich von dem Upstream-Repo nochmal zu deinem lokalen Git-Fetch. Was wolltest du damit sagen?
Achso, ja. Und zwar ist es so, ich habe also das Upstream-Repo geforkt und während ich an meinen eigenen Änderungen arbeite, passieren ja andere Änderungen von dem eigentlichen Projekt. Die bleiben ja nicht stehen, sondern andere Leute arbeiten da dran. Und mit diesen Änderungen, mit denen muss ich mich im Prinzip auch synchronisieren. Und ziehe ich jetzt sozusagen nicht irgendwie in GitHub über die Oberfläche, über die Web-Oberfläche rein, sondern ich mir sozusagen in meiner lokalen Arbeitskopie direkt vom Upstream-Repo und gucke, dass das halt nicht mit den Sachen, die ich gerade ändere, irgendwie in Konflikt kommt. Und dafür ist im Grunde dieser Befehl git fetch. Es ist üblicherweise zu empfehlen, dass man beispielsweise nicht auf dem Hauptentwicklungszweig, auf dem Master Branch von den Projekten arbeitet, sondern immer an einem Entwicklungsbranch. Und dann kann man sich mit git fetch die aktuellen Änderungen aus dem Hauptentwicklungszweig vom Upstream-Projekt bei sich immer reinziehen. Dann mit Merge oder Rebase oder wie auch immer sicherstellen, dass die eigenen Sachen, an denen man gerade arbeitet, jetzt nicht in Konflikt geraten mit dem, was im Hauptprojekt parallel dazu passiert. Das heißt, immer mal wieder sich den Master Branch vom Upstream-Projekt reinziehen und gucken, dass das alles noch funktioniert, was man da versucht, da oben drauf zu bauen. Genau, Git-Fetch ist sozusagen, also im Prinzip holt er sich die Change-Sets von Git in das eigene Repository rein, updatet aber nicht die lokale, meine lokale Arbeitskopie, nicht die Dateien, an denen ich gerade arbeite, sondern kann ich halt mir die in Ruhe erstmal angucken und kann, wenn ich möchte, das dann irgendwie zusammen. Dafür ist es gedacht.
Du hattest gesagt, es gibt tausende Stimmen, die auch gegen Git sprechen. Ich habe nur eine kleine Frage zu, weil es kann wahrscheinlich ausarten. Gefahr der Monopolisierung?
Also das ist eine Tendenz, die man ein bisschen beobachtet. Bei Git selbst würde ich mir da jetzt nicht so wirklich Sorgen machen, weil es dann Softwareprojekt ist, wo auch viel passiert, wo auch tatsächlich versucht wird, die Sachen zu verbessern, auch im Nutzerinterface, viele Leute immer wieder ins Stolpern geraten. Ich habe, was die Monopolisierung da angeht, eher Bedenken bei GitHub, weil das im Prinzip ja eine Firma ist, die einen Service anbietet. Git selber ist eine freie Software. Der Quellcode liegt tausendfach redundant irgendwie im Netz rum. Zur Not kann ich mir das selber kompilieren und es dann auch benutzen. Aber bei GitHub, die könnten halt von einem Tag auf den anderen sagen, wir bieten unseren Service nicht mehr an. Und dann hätten sehr viele Projekte ein Problem, weil plötzlich, okay, ihr Git-Hosting, das wäre vielleicht noch leicht umzuziehen, weil da hat man ja die komplette History auch bei sich auf der Platte. Aber alles, was jetzt irgendwie an Wiki, an Bug-Tracking-Informationen oder an gehosteten Website-Kram oder sowas bei GitHub liegt, das wäre dann plötzlich weg oder man müsste auf einen bezahlten Account umsteigen oder so. Da sehe ich viel eher die Gefahr der Monopolisierung, bei Git selbst eigentlich nicht.
SourceForge hat es ja auch schon mal probiert und die haben das irgendwie sehr unangenehm zu spüren bekommen. Also sie haben es ja eigentlich manipuliert, gerade Binärpakete für Windows. Und das haben die Benutzer auch ganz klar gerecht, glaube ich.
Grundsätzlich sehe ich das nicht das schwierig, weil es hat sich so eine Kultur etabliert, wo viele Leute erwarten, dass sie kostenlos im Netz irgendwo ihr Zeug hosten. Was GitHub jetzt, was nett ist von GitHub, ist, dass sie für Free Software Projekte das alles kostenlos anbieten, aber sie werden ja nicht dazu gezwungen. Also sie müssten das nicht tun. Und dementsprechend ist da immer so ein bisschen die latente Gefahr, dass dieser Service irgendwann eingestellt wird. Viele Projekte machen ihr eigenes Zeug, hosten ihr Zeug selbst oder kümmern sich selbst drum. Aber gerade viele kleinere Sachen, es gibt sehr, sehr viele so Ein-Mann-Projekte, und die gar nicht irgendwie die Kapazität haben, ihr ganzes Zeug selbst zu hosten. Und die schmeißen dann ihr Projekt zu GitHub und hoffen, dass es da bleibt. Wäre bei bestimmten Sachen, die auch viel genutzt werden, schon blöd, wenn die halt ihr dann abschalten, weil dann kommt man irgendwie nicht mehr an die Quellen ran oder die ganzen Infos aus dem Bugtracker sind verloren oder die Doku, die im Wiki stand oder was weiß ich.
Okay, dann stelle ich noch mal eine Frage abseits von Git. Ja. Du hast ja vorhin erwähnt, dass das natürlich auch für Firmen eine Rolle spielt und klar, die meisten von uns müssen irgendwie irgendwo arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, und große Player wie Google, Amazon, weiß man ja, dass die auch zu Open-Source-Software beitragen. Hast du eine Idee, wie das in Deutschland generell in den softwareentwickelten Firmen aussieht, wie da der Anteil ist? Und wenn ich jetzt in so einer Firma arbeite und die das nicht machen, fallen dir da gute Argumente ein, mit denen ich jetzt meinen Chef überzeugen kann, vielleicht 5%, 10% meiner Arbeitszeit zu verwenden für sowas?
Also ich habe jetzt natürlich nicht so sehr viel Einblick in viele verschiedene Firmen. Ich habe mir da auch Zahlen angeguckt. Ich kann ein bisschen erzählen, wie das bei uns in der Firma läuft. Aber ich denke, dass die Bandbreite da ist von, wir unterstützen jetzt Free Software vollumfänglich, so wie beispielsweise das Firmen machen, wie wir auch Stände haben oder ähnliches, die auch tatsächlich signifikant viel Arbeitszeit da reinstecken, auch die Änderungen dann tatsächlich in den Linux-Kernel oder wo auch immer hin rein. Dann gibt es auf der anderen Seite Firmen, die machen da überhaupt gar keine Anstrengungen. Die benutzen zwar freie Software, aber nur bis dahin, und da hört es dann auch auf. So, und dazwischen gibt es wahrscheinlich alle möglichen Abstufungen. Bei uns ist es so, die Ansage, wenn wir Bugs finden, dann versuchen wir die zu beheben und dann bringen wir die auch upstream, aber wir bringen keine neuen Features rein oder ähnliches. Der Anteil, der da an Arbeitszeit für drauf geht, ist dementsprechend übersichtlich. Wir müssen die Bugs ja sowieso beheben, wenn wir das Software drin haben wollen. Das dann noch nach Upstream zu bringen. Vergleichsweise wenig Zeit, zumal wir die Zeit hinterher, und das ist eigentlich auch das Hauptargument, dann sparen, weil wir uns sozusagen nicht darum kümmern müssen, dass wir diese Bugfixes alle immer noch mitziehen müssen. Mit jeder anpassende, auf geänderte Gegebenheit. Das ist das, was man jetzt im Umfeld, in der Dokumentation zum Linux-Kernel gibt es da einige Abschnitte drüber, genau warum man eben versuchen sollte, seine Sachen nach Upstream zu bringen. Gerade bei Projekten, wo viele und schnelle Änderungen sind, auch an den entsprechenden Schnittstellen, da wird das auf lange Sicht einfach ein sehr großer Aufwand, die Änderungen, die man nicht nach Upstream zurückgebracht hat, immer weiter mitzupflegen für sich. Und, es ist schwer zu messen, aber die Idee ist eigentlich, dass man jetzt als Firma beispielsweise einfach weniger Aufwand damit hat, seine eigenen Sachen irgendwie selber mitzuziehen, als wenn man das nach Upstream gebracht hat, wo es dann sozusagen für einen mitgepflegt wird.
Okay, dann nochmal vielen Dank für den Sprecher.